Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Flow ist das Thema. Heute das Buch Lesen. Im Januar haben wir schon einmal über dieses Thema gesprochen. Im November werden wir das noch ein drittes Mal tun. Der Grund dafür, Flow ist so etwas wie unser Jahresmotto. Wir wünschen uns in der City Church Flow in drei Bereichen. Der erste, Beziehung leben. Das war vor zwei Wochen dran. Heute das Buch lesen und nächste Woche dann die Stadt lieben. So, für die, die im Januar nicht dabei waren oder die heute sogar zum ersten Mal da sind, erkläre ich das nochmal. Und für die, die dabei waren, regeneriere ich vielleicht an der entsprechenden Stelle eure Gehirnzellen und ihr könnt euch wieder ein bisschen da reindenken. Wir haben den Eindruck, wir müssen uns auf diese drei Dinge fokussieren. Auf unsere Beziehung untereinander, weil eine Kirche nur so stark ist wie die Netzwerke, die sie verbindet. Auf unsere Stadt, dann nächstes Mal, weil eine Kirche nur so stark ist, wie sie für andere da ist. Und heute Fokus auf das Buch. Das klingt ein bisschen geheimnisvoll gemeint, ist die Bibel als eigentliche Quelle unseres gesamten christlichen Glaubens. Und deshalb, wir haben den Eindruck, sie wird nicht so oft gelesen mehr. Deshalb ist unser Eindruck, wir sollten uns mal wieder neu auf sie fokussieren. So, da habe ich im Januar drüber gepredigt und vielleicht erinnert ihr euch, es ging um den Jakobusbrief und die Hauptmerkmale oder Punkte, die ich so raus versucht habe rauszuheben, war das eine, zuhören, also lass dich, wenn du die Bibel liest, erstmal einfach auf das ein, was sie sagt und trau ihr zu, dass sie überhaupt was zu sagen hat. Und das zweite, benutze sie als Spiegel, vielleicht erinnert euch Mr. Bean, Jakobus, ja. Also, die Bibel, geh mal nicht nur so daran, was denke ich über die Bibel, was denke ich über das, was sie da sagt, sondern was denkt sie über mich? Und finde ich mich darin wieder oder finde ich meine Welt darin wieder? Und das dritte war umsetzen. Es ist völlig überflüssig, die Bibel zu lesen, wenn man nicht auch anfängt, das umzusetzen, was man liest. So, jetzt will ich heute nicht einfach dasselbe nochmal erzählen und dann im November nochmal, sondern ich habe gedacht, ich will versuchen, das, was ich letztes Mal gesagt habe, heute so ein bisschen praktisch werden zu lassen. Ich will versuchen, ob ihr eine Erfahrung mit dem Bibellesen machen könnt. Ihr werdet jetzt keine dabei haben, nehme ich an. Es wird aber heute trotzdem ein bisschen anders als gewohnt sein. Ihr werdet ein bisschen arbeiten. Ihr müsst dazu nicht aufstehen, aber auf diesem Streifenzettel da, den ihr bekommen habt, da stehen normalerweise hinten immer irgendwelche Infos über die City Church drauf. Diesmal sind da so kleine Kästchen, so freie Felder, wo man was reinschreiben kann. Und jemand wird jetzt hier auch irgendwie Stifte so hier in die Reihen geben. Nehmt euch einen raus. Das ist jetzt nicht wie in der Schule, ne? Aber keiner ist gezwungen, da mitzumachen. Aber ihr werdet dreimal eine Minute Zeit haben und ich werde mich da so ein bisschen hinsetzen. Und ein bisschen was aufschreiben zu einem Text der Bibel. So. In der Hoffnung, ihr macht mal selber eine Erfahrung damit. In der Hoffnung, ihr hört ihm zu. In der Hoffnung, ihr findet euch darin wieder. In der Hoffnung, daraus wird nachher sogar irgendwie handeln. So. Und ich werde euch dabei so ein bisschen Hilfen geben, die hoffentlich euch auch helfen können, sonst mit dieser Bibel, mit diesem alten Buch umzugehen. Ich habe also einen Bibeltext mitgebracht, weil ich nicht davon ausging, dass ihr eine Bibel dabei habt. Aber vorher noch, wie habe ich diesen Text ausgewählt? Vielleicht kennt ihr das so, wenn Bücher rauskommen, dass man so Probekapitel irgendwo bekommen kann und die schon mal liest. So, ja? Also so Probekapitel, Auszüge von Neuerscheinungen. Natürlich sind das meistens die gelungenen Passagen oder die spannenden Passagen, irgendwas, was dazu führen soll, dass man natürlich nachher das Buch kauft und liest. Und genau das habe ich mit dem Text, den ich ausgewählt habe, nicht gemacht. Ich dachte, nee, das ist jetzt nicht richtig fair. Das ist nicht richtig ehrlich, wenn ich einen Text raussuche, von dem ich schon weiß, na, der wird schon ganz gut ankommen. Die Bibeltexte unterliegen, was die Attraktivität angeht, erheblichen Schwankungen. Also, ich bin schon über Kapiteln eingeschlafen. Letztens gerade habe ich schlafe natürlich nur ein, wenn ich liegenderweise lese. Ne? Letztens habe ich tatsächlich die Bibel gelesen und habe gedacht, nee, weißt du was, das macht mich jetzt gerade depressiv. klappt das zu. Ich war aber auch schon verzaubert von Passagen. Ich war auch schon tief getroffen. Also da gibt es Schwankungen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt, wenn ich hier schon sage, hey, lasst euch mal drauf ein, hört einfach mal auf das, was die Bibel zu sagen hat. Lasst sie mal reden, dann kann ich jetzt schlecht bestimmen, was sie sagen soll. Und etwas auswählen. Also habe ich einfach den Text genommen, der für heute in unserer Online-Aktion, in unserer Online-Bibelleseaktion dran ist. Also wer das nicht weiß, im Zuge unseres Jahresmottos haben wir die ganze Bibel aufgeteilt in 365 Teile und online unter dem auf unserer Homepage unter 365 Mal das Buch kann man jeden Tag einen Teil der Bibel lesen oder sich vorlesen lassen. Und ich habe gedacht, ich nehme einfach das, was heute dran ist und guck mal, was da kommt. So, es ist der alttestamentliche Prophet Nahum. Und ich sage schon mal so viel, den würde man eher nicht als Probekapitel nehmen. Ich nehme sogar an, die wenigsten von euch wissen jetzt überhaupt irgendwas damit anzufangen. Ich habe auch gedacht, Nahum, was ist jetzt eigentlich, was steht eigentlich nochmal? Ich musste nachgucken. Ist ein ziemliches Randbuch. Ja, so. Aber ich dachte, okay, hören wir also einfach mal auf diesen Propheten Nahum, ganz unvorgenommen, und nehmen das mal so und schauen, hat das irgendwas mit unserem Leben zu tun? Und vielleicht lernen wir daran ein bisschen, wie geht man auch mit schwierigen Texten um. So, ich lese jetzt also diese Texte vor, nicht ganz Nahum, das sind 3 Kapitel, ich habe ein bisschen was weggestrichen, aber 5 Minuten dauert es schon. Und deine Aufgabe ist einfach, zuhören, das ist mein erster Punkt. Hör mal zu und schreib ehrlich deine spontanen Gefühle auf. Also er ist ja nur ein kleines Kästchen, ne? Aber 2-3 Worte oder so. Und zwar jetzt nicht so sehr, welche Gefühle werden im Text ausgedrückt, sondern mehr, sag mal, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich das lese, beziehungsweise wenn der Schmitter mir das vorliest. Und sei ehrlich dabei. Also, ich lese vor. Dieses Buch enthält Prophetenworte gegen Ninive, die Hauptstadt des Assyrerreiches. Es ist darin aufgeschrieben, was der Herr dem Propheten Nahum aus dem Dorf Elkosch offenbart hat. Der Herr ist ein Gott, der leidenschaftlich über seine Ehre wacht. Wer sich gegen ihn empört, bekommt seinen ganzen Zorn zu spüren. Wer sich ihm als Feind entgegenstellt, den trifft sein harter, vergeltender Schlag. Der Herr hat Geduld und wartet zu, doch er übersieht kein Unrecht. An Macht zum Strafen fehlt es ihm nicht. Wer kann bestehen, wenn er Gericht hält? Wer kann seinen glühenden Zorn ertragen? Der ergießt sich wie ein Feuerstrom und sprengt die mächtigsten Felsen. Doch für die Seinen ist der Herr voll Güte, eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Durch eine gewaltige, reißende Flut fegt er die überhebliche Stadt von ihrem Platz und seine Feinde treibt er fort, hinunter ins Dunkel der Totenwelt. Aus Ninive stammt der Mann, der sich gegen den Herrn auflehnte und Böses plante. Über diesen feindlichen König aber hat der Herr das Urteil gesprochen und gesagt, dein Grab ist schon geschaufelt, für mich existierst du nicht mehr, deine Familie lasse ich aussterben, die Götterbilder in deinem Tempel zerschlage ich. Schon zieht er heran, der dich zerschlagen wird, Ninive, rüste dich nur. Alle Mann auf Posten, die Schwerter umschnallen, die Straße beobachten. Da kommt der Feind, rot bemalt sind Schilde und Kleidung der Kämpfer, blitzend wie Feuer die Streitwagen und die Lanzen, die sie schwingen. Auf den Straßen und Plätzen rasen die Streitwagen daher und überholen einander, ein Anblick wie Fackeln, wie zuckende Blitze. In der Stadt bietet der König seine Getreuen auf, sie rennen los, stürzen zur Mauer, schon errichtet der Feind die Schutzdächer für seine Sturmtruppen. Die Tore zum Fluss springen auf, Panik ergreift die Bewohner des Königspalastes. Der König wird an den Pranger gestellt. Der Königin reißt man die Kleider vom Leib. Sie wird abgeführt. Ihre Dienerinnen schluchzen wie gurrende Tauben und schlagen verzweifelt an ihre Brust. Alle fliehen aus Ninive, wie das Wasser aus einem Teich entweicht, wenn er abgelassen wird. Bleibt doch hier, ruft man ihnen nach, aber keiner dreht sich um. Plündert, greift zu, ihr Eroberer, nehmt Silber und Gold. Die Stadt ist voll von herrlichen Dingen, von kostbaren Schätzen. Wo man hinsieht, Verheerung, Verwüstung, verzagte Herzen, schlotternde Knie, schmerzgekrümmte Leiber und aschfahle Gesichter. Ninive, du warst wie eine Löwenhöhle, wie das Versteck, in das sich der Löwe zurückzieht und in dem er seine Jungen füttert, die dort ungestört aufwachsen. Der Löwe ging auf Raub, schleppte Beute heran für seine Jungen, Beute für seine Löwinnen, erfüllte alle Winkel seiner Höhle mit Beutegut. Wo ist nun das Löwennest geblieben? Jetzt bekommst du es mit mir zu tun, du Löwe, sagte der Herr, der Herrscher der Welt. Ich werde dich mit all deiner Pracht in Flammen aufgehen lassen und deine Jungen wird das Schwert niedermähen. dein Beutegut wird aus deinem Land weggerafft und nie mehr wirst du Boten aussenden, die von deiner Macht und Größe künden. Weh der Stadt, die so viel Blut vergossen hat, die Meister ist der Lüge und Verstellung. Vollgestopft ist sie mit Raub und kann doch das Rauben nicht lassen. Ihr Untergang naht mit Peitschenknall und Rädergerassel, galoppierenden Pferden und rasenden Schwertern, rasenden Wagen, dahinjagenden Reitern, Schwertern wie Flammen und blitzende Speere, Haufen von Gefallenen, man stolpert über die Leichen, sie sind nicht zu zählen. Es geht an Ninive, die Hure, die mit ihren Reizen und Zauberkünsten die Völker versklavt hat. Und jetzt rechne ich mit dir ab, sagt der Herr der Welt. Ich hebe dir das Kleid hoch übers Gesicht, dass du nackt dastehst vor den Völkern und alle Königreiche deine Schande sehen. Ich bewerfe dich mit Kot und stelle dich an den Pranger. Alle, die dich sehen, wenden sich von dir ab und sagen, Ninive ist verwüstet. Wer wird darüber trauern? Niemand wird sich finden, der bereit ist, dich zu trösten. Auf, schöpfe Wasser als Vorrat für die Zeit deiner Belagerung. Verstärke deine Mauern, stampfe Lehm und forme Ziegelsteine. Es wird dir nichts nützen, denn das Feuer verzehrt dich, deine Bewohner fallen durchs Schwert. Es bleibt genauso wenig von einem übrig wie von einem Saatfeld, in das ein Heuschreckenschwarm einfällt. Ihr könnt selbst so zahlreich werden wie die Heuschrecken. Es hilft euch nichts. Du, König von Assyrien, deine Minister schlafen den Todesschlaf, deine Generäle liegen erschlagen, deine Krieger haben sich zerstreut wie eine hirtenlose Herde auf den Bergen. Dir kann niemand mehr helfen. Von diesem Schlag erholst du dich nie. Wer von deinem Unglück hört, klatscht vor Freude in die Hände, denn es gibt niemanden, der nicht deine Grausamkeit zu spüren bekam. Einfach nur einen Moment, schreibt mal auf, wie ihr euch dabei fühlt. Können wir das Licht hier ein bisschen hochdimmen? A, können wahrscheinlich die Leute gar nicht schreiben. B, würde ich gleich gerne ein paar Leute sehen. Ich würde euch nämlich jetzt gern fragen, und sagen wir mal kurz nur mit Handzeichen, aber noch kann ich. Wer hat irgendwie Gefühle aufgeschrieben, die man als positiv bezeichnen kann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ungefähr. Sowas wie, ich fühle mich wohl bei dem Text. Hat das jemand geschrieben? Ich mag ihn oder so. Und wer hat Worte, bei wem kommt ganz konkret das Wort Wut vor? Das sind auch ein paar. Rache, Angst oder Worte, die irgendwie so ähnlich sind. Mehr, ja. Wer würde sagen, okay, hauptsächlich negative Worte, negative Gefühle. Ja. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass du dich sogar... Das war's jetzt mit Abfragen hier. Ja. Bedrückt fühlst ein Stück weit. Vielleicht sagt der eine oder andere Mann, ich wünschte mir, ich hätte ihn nicht gelesen oder so. Oder irgendwie spüre ich eine gewisse Abneigung gegenüber diesem Text. So, Nahum ist einer dieser Texte, die nicht zu Werbezwecken taugen. Mancher, ich würde nicht sagen jeder, aber mancher fühlt sich sogar ein bisschen abgestoßen, weil er von brutaler Gewalt handelt, von Vernichtung. Das ist ein extrem zorniger Text. Ja. So, und das Problem, er handelt von einem zornigen Gott. Wegen solcher Texte haben manche Menschen extreme Schwierigkeiten mit der Bibel. Oder wenigstens mit manchen Teilen. Es gibt sogar noch heftigere als diesen Text. Ne? Leute sagen, okay, angeblich soll das ein Gott der Liebe sein, aber schau dir den Gott des Alten Testaments an. Er ist einer, der Kriege führt. Befiehlt Vernichtung, ne? Erbarmungslosigkeit. Diese Zeilen zu lesen, bringen mich irgendwie nicht näher an Gott, sondern es hilft mir jetzt für mein Leben gar nicht. Es bringt mich eher weiter weg. So. Es gibt Menschen, die aufgrund solcher Texte massive Mühe haben mit der Bibel. Und unsere Online-Aktion, ne, ich weiß nicht, in den letzten Monaten ist sie abgeflaut, würde ich sagen. Also in den ersten Wochen, man kann da so es gibt eine Kommentarfunktion, man kann so ein bisschen schreiben, was man denkt und fragen und so. Und da war sehr viel los. Ich würde so sagen, ab April, Mai wurde das weniger, im Juni fast keiner mehr. Ich weiß nicht, ob das an den Texten lag oder einfach an, dass man etwas schwierig ein Jahr durchhält. Beziehungsweise es kann auch sein, dass lesen ganz viele Leute, kommentieren und nichts. Aber gerade diese alttestamentlichen Texte sind hier und da immer wieder welche, die auch schwer sind zu lesen. Wo leicht Frust entsteht. Was mir wichtig zu sagen ist, das zu fühlen, ist erstmal nicht schlecht. Das ist sogar gut. Ich finde, man kann das nicht lesen und sagen, ach, wie nett. Dann muss man sich fragen, was ist denn los mit mir, wenn ich das lese und sage, ach, wie nett. Manchmal kann es sogar sein, dass man impulsiv die Bibel am liebsten in die Ecke feuern würde. Und ich behaupte mal, die Bibel ist ein heiliges Buch, aber das darf man. Lieber, besser ist, ehrlich zu sein mit dem, wie man sich fühlt, wenn man liest, als irgendwas zu schlucken, was einem eigentlich schwerfällt. Das ist eine Form von Auseinandersetzung mit einem Text. Und mit solchen Texten kann und muss man sich auseinandersetzen. So, wichtig wissen wir, bleibt dann nicht da stehen. Deswegen habe ich noch zwei weitere Punkte. Vielleicht fühlst du eine gewisse Abneigung oder schwierige Gefühle. Was mir dann oft hilft, sind zwei Dinge. Das sind Fantasie und Information. Mein zweiter Punkt, Fantasie und Information. Was ich meine ist, diese Texte entstanden vor urlanger Zeit in einer ganz anderen Welt als unserer. Und ich finde einen Zugang, wenn es mir gelingt, mich in diese Zeit reinzudenken. Fantasie. Also ich meine jetzt nicht Fantasterei, ne? Sondern meine Vorstellungskraft, mich in den Text reinzudenken und in die Zeit. Und um das zu können, brauche ich natürlich Information. Ich habe hier oben so drei Bilder dabei. Die haben jetzt mit dem Text gar nichts zu tun, aber fand ich ganz nett. Das könnt ihr fast nicht sehen. Also das sind Bilder, das heißt glaube ich God's, ich muss gerade mal lesen, wie die Dinger heißen. God's Eye View. Also der Blick von Gott her, ja, Google Earth, und dieser Künstler hat da irgendwie biblische Szenen reingeretuschiert. Wenn man genau hinguckt, würde man auf einer über diesem See da so eine kleine grüne Fläche sehen und da liegen Adam und Eva nackt im Gras. Das zweite Bild soll die Arche Noah sein auf dem Berg Ararat. Die Dinger sehen, wenn man sie auf dem Rechner hat, so in hoher Auflösung richtig gut aus. Und das letzte, der Durchzug durchs Rote Meer. Ne? Das Meer teilt sich, das Volk wandert dadurch. So. Finde ich ganz witzig. Also jemand, der sich versucht, dann in die Zeit reinzudenken und so ein bisschen so tut, als ob das Information sei. Ne? Also Fantasie und Information. Die Information, die du brauchst, um Nahum zu verstehen, ist, er lebt in Jerusalem. Und das ist die Hauptstadt des kleinen Staates Juda im 7. Jahrhundert vor Christus. Und in dieser Zeit herrscht ein Weltreich im gesamten Vorderen Orient. Sogar die Ägypter müssen ihnen Tribut zahlen. Sämtliche kleine Königreiche, auch Juda, stehen unter dieser Fremdherrschaft, werden ausgesaugt oder regelmäßig ausgeplündert. Und das sind die Assyrer. Und wir schauen jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sendung Discovery. Und da geht es um die Assyrer. Kriegt ihr einen Eindruck?
Keine Armee hatte den Krieg jemals so weit getragen. Sie eroberten ein Reich, das sich vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer erstreckte. Sie plünderten die gewaltige Stadt Babylon und machten sich die Stämme Israels zu Sklaven. Sogar der Pharao von Ägypten zahlte ihnen Tribut. Ihre Armee wurde die größte, die man jemals gesehen hatte. Ihre Krieger waren die großartigsten und ihre Kriegführung die grausamste. In der Stunde des Sieges waren die Assyrer hochmütig und grausam.
Ich durchschnitt ihre Kehlen wie die von Lämmern. Ich durchtrennte ihren Lebensnerv, wie man einen Strick durchtrennt. Den Inhalt ihrer Kehlen und Eingeweide vergoss ich wie die Wassermassen eines Unwetters auf der Erde. Mein sich bäumendes Pferd tänzelte in Strömen von Blut und Kot. Mit den Leibern ihrer Krieger füllte ich das Schlachtfeld wie mit Gras. Als Assurbanipal, der assyrische König, in seine Hauptstadt Ninive zurückkehrte, verewigten seine Kunsthandwerker die Triumphe seiner Armee. In den vielen um zentrale Höfe angeordneten Räumlichkeiten seines Palastes glorifizierten sie seine Metzelei. Reliefs von hoher Vollendung zeigten aufgespießte Männer, ausgestochene Augen, abgeschlagene Köpfe. Für Gesandte benachbarter Reiche sprachen diese Darstellungen eine deutliche Sprache.
Ninive, du warst wie eine Löwenhöhle, wie das Versteck, in das sich der Löwe zurückzieht und in dem er seine Jungen füttert, die dort ungestört aufwachsen. Der Löwe ging auf Raub und schleppte Beute heran für seine Jungen. Beute für seine Löwin, erfüllte alle Winkel seiner Höhle mit Beutegut. Weh der Stadt, die so viel Blut vergossen hat, die Meister ist in Lüge und Verstellung. Vollgestopft ist sie mit Raub und kann doch das Rauben nicht lassen. Wer von deinem Unglück hört, klatscht vor Freude in die Hände, denn es gibt niemanden, der nicht deine Grausamkeit zu spüren bekam. Wenn du dich in die Zeit reindenkst, was verändert sich dann? Wenn es deine Felder sind, die geplündert wurden oder deren Ertrag geplündert wurde, wenn es deine Kinder sind, die im Winter jetzt hungern, wenn es deine Brüder sind, die auf dem Schlachtfeld fielen, wenn es deine Frau ist, die Albträume hat, weil sie gesehen hat, was diese Krieger aus dem Norden regelmäßig mit Leuten tun, denen ihnen über den Weg laufen. Also nochmal einen Moment Zeit. Was verändert sich in deinem Denken über diesen Text, wenn du dich in die Zeit reindenken kannst? Ich mache jetzt keine Frage-Antwort-Spiel. Ich empfinde, Fantasie und Information ändern etwas. Dieser Text stammt von einem Menschen oder einem Volk, ein Mensch, dessen Stimme für ein Volk spricht, das Jahrzehnte unter einer grausamen Übermacht leidet. Und das zu wissen, verändert meine Gefühle, wenn ich diesen Text lese. Dieser Text ist voller Wut, ja, und manchmal überträgt sie sich sogar auf einen selbst und man wird wütend. Aber es ist die Wut eines Hilflosen gegenüber einem grausamen Aggressor. Es ist Wut darüber, dass Ungerechtigkeit zum Himmel schreit. Und es ist die Wut dessen, der nichts dagegen machen kann. Die Assyrer waren derartig mächtig, dass das erste Volk, was ein stehendes Heer aufgestellt hat, das unglaublich ausgerüstet war. Du kannst nichts tun gegen die Ungerechtigkeit. Dieser Text beschreibt diese Wut. Also mit Fantasie und Information meine ich, dass sich etwas verändert, wenn wir uns mit den Figuren des Buches identifizieren. Und dann entdecke ich plötzlich, so ging es mir beim Vorbereiten, zwei ganz andere Dinge in diesem Text, die ich beim ersten Lesen nicht bemerkt habe. Das erste ist Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung, dass eine unerträgliche Situation, die unveränderbar scheint, das kleine Juda, das riesige Assyrien, selbst die Ägypter knicken ein, sich doch verändern kann. Dass sich da doch etwas verändern kann. Und die Hoffnung ist verrückt. Das ist wie die Maus, die dem Elefanten entgegenbrüllt. Du wirst auch noch, so, ne? Dir geht's auch noch an den Kragen. Deine Zeit wird kommen. Pass nur auf. So. Das ist das, was der Prophet hier Ninive entgegenschreit. So, Gott wird aufstehen und dir wird es an den Kragen gehen. Und ein paar Jahre später ist das Assyrische Reich tatsächlich von den Babyloniern im Süden und ich glaube da oben im Norden sind die Meder gewesen, die haben sich verbündet und haben Ninive zerstört. Da hat sich etwas verändert im Lauf dieser Geschichte. Da ist eine unglaubliche Hoffnung in diesem Text, dass ein Unrechtsstaat nicht ewig besteht. So. Und das Zweite, was in diesem Text steckt, ist, Gott ist nicht neutral. Gott ist nicht neutral. Gott teilt den Zorn der Kleinen. Und er wird für die Kleinen aufstehen und den Diktator vom Thron stürzen. Jerusalem wurde zwar belagert, aber fiel nicht. Könnte es also sein, das ist dann ein Gedanke, der daraus bei mir hängen geblieben ist, könnte es sein, dass Gott politisch ist? dass Gott politisch ist, dass er nicht der neutrale Opa im Himmel ist, der irgendwie alle nett findet, sondern dass er manchmal aufgebracht ist und Partei ergreift. So, und jetzt sind wir so gut wie beim dritten Schritt, nämlich dem Spiegel. So, wo bin ich in diesem Text? Beziehungsweise, bei diesem Text würde ich immer sagen, wo ist meine Welt in diesem Text, mein Erleben? Komme ich da drin vor? Kenne ich diese Wut von mir, aus meiner Welt, heute? So, ich habe euch drei Bilder mitgebracht, die drei Gesichter zeigen. Die erste, da meine ich die Frau links. Diese Frau heißt Maryam Majid, so spreche ich es jedenfalls aus. Sie ist Sportfotografin im Iran und sie sollte jetzt eigentlich bei der Frauen-WM sein. Es war ihr großer Traum, dort zu fotografieren. Und diese Frau da, Petra Landers, ist eine Ex-Fußballspielerin, hat vor einer Woche oder so am Flughafen auf sie gewartet und sie kam nicht. Das Regime hat sie kurz vorher verhaftet. Im Iran ist sich für Frauensport zu engagieren schon eine heikle Sache. Sie hat zum Beispiel die weinenden iranischen Sportlerinnen fotografiert, nachdem die FIFA ihnen wegen ihrer Ganzkörperverhüllung die Teilnahme an irgendeiner Olympia-Quali absagen musste. Ja, und das zu fotografieren und zu dokumentieren kommt im Iran natürlich nicht gut an. Diese Frau verschwindet einfach irgendwo in den Gefängnissen Teherans. Man hat Angst um sie, weiß nicht, wo sie jetzt ist. Wo sie ist, weiß man, glaube ich. Aber was mit ihr passiert? So, wer bekommt dann keine Wut auf die Mächtigen, die so etwas tun, einfach so tun, Menschenrechte mit Füßen treten? Also der Spiegel, ne? Entdecke ich plötzlich meine Welt in diesen Worten eines Propheten, der sagt, der aufschreit gegen diese Ungerechtigkeit und sagt, damit wirst du nicht durchkommen, Ninive. So, die nächste Frau, den Namen habe ich in einem Videoclip zwar mehrmals angehört, aber ich kann ihn trotzdem nicht wiedergeben. Es ist eine Chinesin, eine Anwältin in China, hatte begonnen, für Bürger gegenüber dem Staat Partei zu ergreifen in Sachen Menschenrechte, sie zu vertreten. Sie wurde verhaftet, gefoltert und ist seitdem schwer behindert. Und auf der Seite von Amnesty International wird berichtet, dass in unseren Tagen immer mehr Menschenrechtsanwälte in China unter Druck kommen, verfolgt werden, verhaftet werden. Wo löst das nicht Wut aus? Da macht ein Staat einfach, was er will und verkauft sich nach außen in ganz anders. Ja? Da klingen bei mir diese, wie im Spiegel sehe ich China, wenn ich die Worte höre, du bist ein Meister der Lüge. Babylon. Nee, nicht Babylon, Assyrien. Ninive. Die nächste Frau heißt Ayat al-Karmesi, ist Studentin und hat in Bahrain bei einer Demo ein selbstgeschriebenes Gedicht verlesen, wo sie den König kritisiert. In diesem Gedicht heißt es, und ich finde, das könnte bei Nahum stehen, wir werden die Erniedrigung morden, das Elend meucheln. Und dann fast prophetische Worte irgendwie, hört ihr nicht ihre Rufe? Vernehmt ihr denn nicht ihre Schreie? Diese Studentin wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und mit Elektroschocks gefoltert. Wie kann man das mitbekommen, ohne Wut zu bekommen? Eine ähnliche Wut wie Nahums Wut. So, und jetzt kommen mir die zwei Gedanken, die ich davor genannt habe. Hoffnung und Gott ist nicht neutral. Die sind jetzt plötzlich relevant. Die haben jetzt plötzlich mit meiner Welt zu tun. Nämlich, könnte das deine Wut sein, die Nahum da ausspricht? Könnte das deine Hoffnung werden, von der Nahum da redet? Ninive wird nicht ewig sein. Hast du Hoffnung für solche Menschen wie diese Frauen da? Hast du Hoffnung, dass noch Unrechtsstaaten zerfallen werden? Oder glauben wir, na, so ist die Welt eben so? Haben wir Hoffnung, dass Diktatoren fallen werden? Kim Jong-il, Nordkorea, ne? Gaddafi oder irgendwelche anderen? Dass solche Leute vor den Gerichten, den Weltgerichten erscheinen werden müssen. Also macht uns das Hoffnung. Und das Zweite, ist Gott politisch? Hat Gott auch eine Wut? So, und würde das jetzt bedeuten, an diesen Gott zu glauben, der eine Wut hat, ebenfalls wütend zu werden und etwas zu tun? So, jetzt bin ich beim Handeln. Wird daraus Handeln für mich? Ich habe wenigstens auf der Seite von Amnesty International bei dieser Studentin da so ein, da kannst du ziemlich einfach mit ein paar Klicks einen Brief an die, was weiß ich, den König von Bahrain abschicken und dich beschweren. Und naja gut, ich bin der 455. Und der Brief war in Deutsch abgefasst, keine Ahnung, ob er, also naja. Und ich hatte dabei, bei dieser kleinen, winzigen, lächerlichen Tat, sogar noch den feigen Gedanken, boah, kann das gefährlich sein? Bin ich jetzt irgendwo abgespeichert oder was? Also dieser alte Nahum-Text ist plötzlich in meiner Welt angekommen. So, diese Verse, die da am Anfang stehen, es gab ja ein paar wenige positive Verse, ne? Der Herr hat Geduld und wartet zu, doch er übersieht kein Unrecht. Zum Beispiel. Oder, für die Seinen ist der Herr voll Güte, eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not, er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Plötzlich denke ich, ich hoffe, diese Verse stimmen immer noch für diese Menschen da. Okay, ich weiß nicht genau, ob es euch geht wie mir, aber dieser Text hatte mir plötzlich tatsächlich etwas zu sagen. Nämlich, Christoph, siehst du eigentlich die Unterdrückung in dieser Welt noch? Interessiert es dich überhaupt noch? Spürst du noch die Wut? Hoffst du noch? Glaubst du noch an Veränderung? Und tust du was? Irgendwas? Die Bibel wird nur in unser Leben reden, wenn wir bereit sind zuzuhören und dann irgendwas zu tun. Ein Anfang wäre, du surfst mal auf die Seite von Amnesty International und informierst dich einfach ein bisschen, was passiert auf der Welt. Oder ein Anfang wäre auch, das sind kleine Anfänge, ist mir schon klar, aber die Nachrichten wieder dünnhäutiger zu schauen. Und vielleicht ein Gebet zu sprechen, während du sie schaust oder so. Was wirst du tun? Ich lasse dir noch mal eine halbe Minute um. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, das könnte ich tun. Das will ich anders denken oder anders. Ich will mich informieren, was auch immer. Okay, jetzt noch das, was ich gesagt habe, will ich zusammenfassen und dann habe ich einen wichtigen, aber kurzen Nachtrag. Also, mein Rat, wie gehe ich mit diesem Buch um, diesem alten Buch, in dem auch Texte stehen, die schwer für mich sind? Erster Punkt war, hör ihm zu und dann nimm ehrlich deine Gefühle wahr, die du hast. Auch wenn es negative Gefühle sind, das ist der erste Schritt, sich auseinanderzusetzen mit dem, was ich da lese. Das zweite war, informier dich und aktiviere deine Fantasie, deine Vorstellungskraft. Oft braucht man Informationen, um richtig zu verstehen. Manchmal hat man auch Informationen, versteht immer noch nicht richtig. Aber auf jeden Fall braucht man welche, um verstehen zu können. Und natürlich, das ist vor allen Dingen das Internet. Wikipedia ist gar nicht so schlecht. Außer es sind sehr umstritten oder sehr differenzierte Texte oder differenzierte Informationen, die du brauchst, dann ist Wikipedia nicht immer todverlässlich. Aber da findest du viel Gutes. So. Oder es gibt Bibeln, die Studienbibeln sind, die mehr Informationen als nur den reinen Text beinhalten. Oder es gibt Lexika, die man sich natürlich anschaffen muss und die nicht ganz günstig sind. Oder es gibt Menschen, die man fragen kann. Also auf jeden Fall, manches kann man nicht ohne zusätzliche Information lesen. Und dann denk dich in die Geschichte rein, wie das wäre, wenn du neben Nahum sitzt und zitterst vor den Assyrern und die Hoffnung nicht aufgibst, dass dieses Reich fallen wird und versuchst, deine Menschen um dich herum diese Hoffnung einzuflößen. Das dritte, der Spiegel, wo ist dein Leben da drin? Oder deine Welt? Oder ich hatte ja überhaupt nicht vor, heute über Amnesty International zu reden oder Menschenrechte oder so. Aber dieser Text hat das getan und plötzlich bin ich betroffen. Irgendwie. Und dann handle, sonst kannst du dir das Lesen auch sparen. Diese vier Punkte, hoffe ich, können euch vielleicht ein bisschen inspirieren, mit Bibeltexten umzugehen. Und jetzt der Nachtrag, den ich wichtig finde, besonders bei Texten wie diesem. Das ist das vierte, oder da geht die Folie nochmal, ja genau, im Licht des Neuen Testamentes lesen, des NT, im Licht des Neuen Testamentes lesen. Ich finde das sehr wichtig. In der Bibel gibt es eine Entwicklung. Und du solltest die Message des Neuen Testamentes kennen, wenn du der Botschaft des Alten Testamentes zuhörst. Oder wenn du einzelnen Passagen im Alten Testament zuhörst, solchen zum Beispiel. Also du solltest wissen, was Jesus sagte, um die Bibel zu verstehen. Oder richtig zu verstehen. Zum Beispiel sagte Jesus sowas, Ihr wisst, dass zu euren Vorfahren gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das passt in diese Nahrungsgeschichte, ne? Auge um Auge, Zahn, Gerechtigkeit. Jesus sagte sowas wie, ihr wisst, das ist zu den euren Vorfahren gesagt. Ihr könnt es in den Schriften lesen. Ich sage euch, wenn einer euch auf die rechte Backe schlägt, haltet die linke hin. Und das kann ich nicht, darf ich nicht ausblenden, wenn ich einen Text lese, der sehr zornig ist. Das zügelt nicht, vielleicht nicht meine Wut auf Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass die berechtigt ist. Aber es bedeutet, ich weiß, Gewalt ist nicht mit Gewalt zu beseitigen. Also wird das einen Einfluss haben auf mein Handeln. Und ich werde in dem Licht werde ich den alttestamentlichen Text anders lesen. Oder man könnte aus so einem Text wie diesem ja auch den Schluss ziehen, Gott ist nicht nur politisch, Gott ist nationalistisch. Wenn man nur diesen Text nähme, könnte man so denken. Man könnte sagen, Gott ist auf der Seite des einen Volkes gegen das andere. Und das ist mit dem Neuen Testament nicht machbar. Absolut nicht machbar. Das Neue Testament sagt auch, Gott ist politisch. Ja, also, aber er ist nicht auf der Seite zum Beispiel des Westens gegenüber dem Iran oder so. Oder auf der Seite Israels gegen Palästinenser. Oder auf der Seite der USA gegen, wie auch immer, Libyen. Wenn wir so denken, das ist fatal, wenn wir da nicht differenzieren. Du kannst die Bibel dann für alles missbrauchen, was du durchsetzen willst, was du rechtfertigen willst. So. Also ich glaube, Gott ist politisch auf der Seite der Schwachen, aber Gott ist nicht nationalistisch. Okay. Oder ein anderes Ding wäre, wenn hier ein zorniger Gott beschrieben wird, auch ein unbarmherziger Gott, dann ist das eine Facette Gottes. Manchen Menschen macht das beinahe Angst. Und dann ist wichtig, dass mir klar ist, das Neue Testament behauptet, wie Gott wirklich ist, siehst du, wenn du Jesus anschaust. Wie Gott wirklich ist. Und das ist immer noch ein Gott, der mit den Schwachen zornig ist auf die sie unterdrücken. Aber sein Hauptwesenszug ist ein ganz anderer. Ich glaube, ihr wisst, welchen ich meine. So, ich danke euch fürs Mitmachen und ich würde jetzt gerne einfach noch beten. Vater im Himmel, eigentlich, ich schätze, die wenigsten von uns saßen hier, um heute hier was zu hören über Menschenrechte oder erinnert zu werden an Leute, die bitteres Unrecht erleiden müssen und gar nichts machen können gegen die ihnen das antun. Aber irgendwie ist dieser Gedanke jetzt in unseren Köpfen und wir beten für diese Menschen. Und es sind unzählige. Stellvertretend für diese drei Frauen. Wir bitten, dass du dich um sie kümmerst und dass du sie beschützt, so wie dieser Text es sagte. Und wir beten, dass du Mächtige vom Thron holst, die da nicht hingehören. Und Unrechtsstaaten ablöst. Wir beten für die Demokratiebewegung in den Ländern, wo Leute auf die Straße gegangen sind. Wir beten, dass wir sehen können, dass du etwas tust. Und wir bitten dich auch, dass du uns Wege und Mittel gibst, mit unserer Wut umzugehen, ohne dass Gewalt einfach durch Gegengewalt beantwortet wird. Zeig uns kleine Möglichkeiten, wo wir etwas für Frieden tun können, für mehr Gerechtigkeit. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.